Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Im Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Rajnovic, Ortsteil von Gablonz, wurde am 18. August eine Ausstellung von Bildern von Erik Buchholz, betitelt Wand, Wind, Wund, eröffnet. Erik Buchholz, Jahrgang 1969, lebt in Thüringen. Die Wurzeln seiner Familie reichen aber nach Nordböhmen. Die Bilder sind geprägt von einer Zartheit der Formen und Farben. Auf einem milchigen Untergrund fahren kräftigere Linien hindurch. Die Ausstellungseröffnung erfolgte im Beisein des Künstlers und hat ein großes Interesse des Publikums erweckt. Die Ausstellung konnte auch dank der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds verwirklicht werden. Mit Erich Buchholz sprach Jarmila Vankova.
V domě česko-německého porozumění v Rýnovicích u Jablonce byla 18. srpna zahájena výstava obrazů Erika Buchholce s názvem Wand, Wind, Wund. Erik Buchholz, narozený v roce 1969, žije v Durynsku, ale kořeny jeho rodiny sahají do severních Čech. Vernisáž jeho výstavy, kterou podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vzbudila velký zájem veřejnosti. Byl přítomný i sám autor Erik Buchholz, kterého si k mikrofonu pozvala naše kolegyně Jarmila Vankeová.
Herr Buchholz. Ihre Bilder und Grafiken werden im Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Rýnovice ausgestellt, weil sie sehr impressiv sind. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber auch durch eine Tatsache bedingt, nämlich ihre Vorfahren, ihre Familie hat in Tschechien ihren Ursprung. Ihre Eltern oder Mutter wenigstens, wie ich verstanden habe, wurde in Adersbach bei Braunau geboren. Und obwohl sie dann nach der Aussiedlung in Deutschland schon geboren wurden, kommt es in Erinnerungen auch zu ihnen zurück.
Ja, das ist richtig. Meine Mutter ist 1944 in Oberadersbach geboren. Bekannt ja durch die nahe beiliegenden berühmten Felsen. Und die Familie selber, ich habe ein wenig Forschung betrieben, also über ungefähr 8, 9 Generationen, alle in einem ganz kleinen Umkreis. Und als Kind habe ich immer wieder Ortsnamen dann gehört, die mich natürlich beschäftigt haben, weil sie ja überhaupt nichts mit meiner tatsächlichen Umgebung zu tun hatten. Und da begannen dann die Fragen nach dem Woher und Warum.
Aufgrund dessen, also mit welchen Eindrücken sind Ihre Reisen nach Tschechien verbunden? Es ist schwer zu sagen, eine ähnelt vielleicht nicht der anderen.
Das ist ganz unterschiedlich. Dadurch, dass meine Mutter halt sehr spät zur Welt kam, also in Bezug auf die Vertreibung dann 1946, als die Familie dann nach Thüringen kam, hat sie keine eigenen Erinnerungen mehr. Also das sind Erinnerungen, die dann von den älteren Geschwistern meiner Mutter herstammen. Ich habe meine Großeltern leider nicht mehr erlebt. Die waren vor meiner Geburt schon verstorben. Und ich habe dann immer wieder gedrängt und habe gesagt, Mutter, lass uns doch einmal dahin reisen. Und da bin ich dann mit 14, dann das erste Mal mit meinen Eltern im Sommer 1983, waren wir dann in Adersbach bzw. nahe bei in Stonjov in Merkelsdorf. Das ist so der Ursprungsort, wo auch meine Großeltern geboren sind. Und da ging dann mehr oder weniger das Ganze nochmal von Neuem los, ja.
Damit hängt auch der Titel der Ausstellung zusammen, nämlich Wand, Wind und Wund. Sie haben das erklärt, Sie werden das wahrscheinlich noch wiederholen, also Wand für die Festigkeit und so weiter.
Ja, die Idee, in Tschechien auszustellen, also auch in den Heimatorten der Familie, das entstand vor 2 Jahren. Und da war auch schon Stjepanka Šichová aus Trutnov-Trautenau mit beteiligt. Und ich habe lange nach einem Titel gesucht für diese Auswahl an Bildern. Der Titel soll so eine kleine Klammer darstellen. Und das Wand steht für mich für diese Festigkeit, für das Haus, für die Architektur, für das Zuhause-Sein. Wind, das sind die Ereignisse dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als es die Familie, also die Menschen wie Laub auch davon geweht hat. Und Wund, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Alten, die wirklich bis zum Lebensende, manche bis zum letzten Atemzug, diese Heimat nicht vergessen haben. Also ein Onkel von mir starb im vergangenen Jahr und ich war am seinem Sterbetag noch einmal bei ihm. Da haben wir nur über Adersbach gesprochen. Wir haben nicht über das Leben danach in Deutschland gesprochen. Wir haben nur darüber gesprochen und er hat mir immer noch erzählen wollen, was ich noch alles, wo ich überall hingehen soll und wo ich mal wieder, also auf seinen Spuren dann auch unterwegs sein soll. Ja.
Ihre Bilder zeichnen sich durch dezente Farben aus. Beige, Grau, Weiß, unterschiedliche Schattierungen von Grün. Nur stellenweise taucht kräftigere Farbe, wie zum Beispiel Rot, auf. Aber Sie selber haben das thematisch charakterisiert. Wieder also kehren wir dazu zurück, was schon gesagt wurde. Und zwar die Geschichte aus der Landschaft heraus begleitet sie. Das heißt, es kehrt immer wieder zurück in ihrem Gehirn, diese Motive, die auch auf den Bildern zu sehen sind.
Ja, ich komme tatsächlich von der Zeichnung, auch ein wenig vom Schreiben. Deswegen diese hellen Hintergründe, diese Bilduntergründe. Das ist für mich wie ein weißes Blatt Papier, wie wenn man also etwas Tagebuch auch schreibt. Und die Farben, das ist richtig, das hat immer auch etwas Natürliches. Da ist ein bisschen was, also das kann Moos auf einem Sandstein sein, so wie in Adersbach vielleicht. Das kann aber auch das Fichtengrün sein, so wie jetzt hier im Isargebirge. Also diese Dinge, die tauchen immer wieder auf und ich verfremde sie halt, dass sie für mich dann also einen bildnerischen, einen ästhetischen Sinn ergeben.
Wie nehmen Sie verschiedene Unzulänglichkeiten in Tschechien wahr? Es gilt zwar, es ist nicht notwendig, alles vollkommen und perfekt zu haben, in einem perfekten Zustand zu haben, denn die Authentizität des Landes geht dadurch verloren. Jedoch, wenn viele Sachen nicht funktionieren, verbessert das die Laune auf keinen Fall, nicht wahr?
Ich muss ja vorausschicken, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden, also ich kenne dieses ja auch ein Stück den Mangel oder das Nicht-Perfekte. Und ich habe natürlich nach 1989, 90 auch festgestellt, wie schnell also der Wohlstand oder dieser vermeintliche Wohlstand auch Dinge so verändert, dass man sie danach gar nicht mehr erkennt. Wenn man es auf Tschechien jetzt oder wenn ich es auf diese alte Heimat übersetze, dann war natürlich die Traurigkeit schon groß, wenn man gesehen hat, wie die Dörfer verschwanden oder die Häuser verfielen. Das hat, glaube ich, mich schon sehr beschäftigt, weil man nie wusste, werde ich bei der nächsten Reise dieses Haus noch wiedersehen oder diesen Anblick des Dorfes. Und da hat sich in den letzten Jahren so unglaublich viel zum Guten verändert. Von daher ist mir da also überhaupt nicht bange. Also das kann man, glaube ich, da kann man drüber hinwegsehen, wenn man hinter die Dinge versucht zu schauen.
Ja. Sie sind großzügig. Danke vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Jarmila Vanková sprach mit dem Maler Erich Buchholz anlässlich der Öffnung einer Ausstellung seiner Werke im Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Rajnovic. Demnächst wird die Ausstellung im Poliz an der Medau zu sehen sein.
S malířem Erikem Buchholcem u příležitosti vernisáže výstavy jeho děl v Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích hovořila naše kolegyně Jarmila Vankeová. Erik Buchholz mluvil o vztahu k oblasti Adršpachu, odkud pochází jeho rodina, a také o tom, jak se téma nuceného vystěhování jeho předků odráží na jeho umělecké tvorbě. Po skončení se výstava obrazů Erika Buchholze přesune do Police nad Metují.
Sousedé! In den nächsten Minuten hören wir einen Beitrag unserer Kollegen vom Rundfunksender MDR 1. Frau Manja Kraus besuchte den Fichtelberg, den höchsten Berg im deutschen Teil des Erzgebirges. An den dortigen Wiesen fand ein zweiwöchiges Sommerlager statt, in welchem die Teilnehmer lernten, wie man in Einklang mit der Natur leben kann.
Další minuty našeho vysílání budou patřit příspěvku našich kolegů ze stanice MDR 1. Tentokrát nás Maňa Kraus vezme na svahy Fichtelberku, nejvyšší hory německé části Krušných hor. Na tamních loukách se už po páté koná dvoutýdenní letní tábor zaměřený na ekologii. Tentokrát přijelo 20 zejména mladých lidí, kteří tu pomáhají s ochranou krušnohorské přírody.
Wir sind im sogenannten Zechengrund, ein für Motorgeräte unzugängliches schmales Tal zwischen dem Fichtelberg auf der deutschen und dem Keilberg auf der tschechischen Seite. Hier arbeiten seit Anfang letzter Woche 20 Freiwillige. Sie mähen die Steilhänge, wenden mit Rechen das Heu, eben alles per Hand.
Das ist jetzt das fünfte Jahr in Folge, dass ich hier bin. Also ein Großteil der Arbeit besteht daraus, das Gras quasi trocken zu bekommen.
Ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten, dass unsere Natur erhalten bleibt oder sich die Vielfalt besonders gut entwickelt. Gestern gab es dann nochmal einen kleinen Spezialeinsatz und da haben wir innerhalb von einer Stunde 13 Heuballen produziert.
Kommen die 18-jährige Verena aus Chemnitz und der 20-jährige Fabian, ein Student aus Dresden, regelrecht ins Schwärmen. Für die Heuballen kommt ein Bauer aus dem benachbarten Rittersgrün in den Zechengrund.
Wir ziehen dann das Heu, was vorher auf den Wiesen getrocknet ist, auf den Weg, wo dann ein Trecker kommt mit einer Heuballenpresse. Dann in dem Moment merkt man, wofür das genutzt werden kann.
Die Kühe auf dem Bauernhof Nestler werden ausschließlich mit Heu gefüttert. Dafür geben sie dann auch die besonders geschmackvolle Heumilch. Doch auch im Naturschutzgebiet hat die Arbeit der 20 Jugendlichen eine große Auswirkung. Die Artenvielfalt wird nämlich erhöht, betont einer der Organisatoren der Naturschutzjugend Sachsen, Christian Silbermann.
Besonders schützenswert sind eben bedrohte Arten, wie zum Beispiel die Feuerlilie, aber auch der blaue Tarant, viele Orchideenarten, die hier beheimatet sind.
Christian Silbermann betreut das Camp seit 8 Jahren. Für ihn im Sommer einfach ein Muss.
Diese Arbeit mit der Natur und für die Natur, immer wieder besondere Sachen, wie zum Beispiel mit einer Plane Heu den steilen Hang herunterziehen, das sorgt immer für sehr viel Spaß. Und den Fuchs, den wir eben auf dem Weg gesehen haben. Und dieses Jahr, das ist das Sonderthema Wald. Letzte Woche haben wir uns schon den Forst in Eibenstock angeguckt. Wir werden dann eine Kräuterwanderung machen, vielleicht auch wieder Käse herstellen.
Ein buntes Programm in der und für die Natur.
So sede. Zum Schluss der Sendung kommt wieder das Jubiläum der Woche. Diesmal erzählen wir über eine führende Kulturfunktionärin der SED, Frau Marianne Lange. Die wurde am 3. September 1910 in Reichenberg in Nordböhmen als Marianne Bunzmann geboren. Dort legte sie auch das Abitur ab und arbeitete als Angestellte. Mit 21 Jahren schloss sie sich der KPD, das ist die Kommunistische Partei Deutschland, an. Sie heiratete den Berliner KPD-Funktionär Ernst Lange und zog nach Berlin. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes blieb sie in der sowjetischen Besatzungszone und baute das kommunistische Regime mit auf. Lange leitete als Bezirksrätin das Volksbildungsamt Berlin-Prenzlauer Berg und war Funktionärin des Kulturbundes. Ab 1950 war Lange Dozentin an der Parteihochschule der SED. Später war sie Leiterin des Lehrstuhls für Literatur und Kulturpolitik an der Parteihochschule. Marianne Lange machte auch eine Karriere in der SED. Sie schuf es bis ins Zentralkomitee der SED, wo sie sich um die Kulturpolitik kümmerte. Sie versuchte, sie auf eine orthodox-marxistisch-leninistische Linie auszurichten. Über die Kultur, Kunst und Literatur in der sozialistischen Gesellschaft schrieb Lange mehrere Facharbeiten. Marianne Lange erlebte noch den Umbruch des Regimes, welchen sie mit aufbaute, und starb mit 95 Jahren am 10. März 2005 in Berlin.
Na závěr si v rubrice Výročí týdne krátce představíme východoněmeckou funkcionářku Marianne Lange. Narodila se 3. září 1910 jako Marianne Bunzmann v Liberci. Zde odmaturovala a pracovala jako úřednice. V 21 letech vstoupila do Komunistické strany Německa, kde se seznámila s Ernstem Langem, stranickým funkcionářem z Berlína. Za něj se později provdala a odstěhovala se za ním do německého hlavního města. Po válce zůstala Marianne Lange žít v sovětské okupační zóně a zapojila se do budování komunistického režimu. Nejprve vedla pobočku Lidového vzdělávacího úřadu a byla také funkcionářkou Kulturverbandu, masové organizace, která sdružovala všechny kulturní a umělecké spolky ve východním Německu. Zároveň studovala literaturu na univerzitě v Lipsku a přitom působila na Vysoké škole komunistické strany, kde se později stala vedoucí katedry literatury a kulturní politiky. Marianne Lange udělala kariéru také v rámci komunistické strany. Postupně se dostala až do ústředního výboru strany, kde měla na starost především kulturní politiku. K které přistupovala z pozic ortodoxního marxismu-leninismu. O kultuře, umění a literatuře v socialistické společnosti napsala několik odborných prací. Marianne Lange se dožila pádu režimu, který pomáhala budovat, a zemřela v 95 letech v roce 2005 v Berlíně. Sousedé.